ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Es ist das beste Disco-Album seiner Zeit.
Wir müssen das jetzt mal hier im SWR 1 Meilensteine-Podcast mal richtig laut sagen. Donna Summer war eine tolle Songschreiberin.
Ich glaube, die Platte hat sehr viele Jungs sehr nervös gemacht.
Stimmt.
Sie fängt an und ich zerfließe. Und es ist immer so.
Du und sexy.
In so einer Heulsuse.
Ja, ich auch.
Ah, wie sie da dem Kerl hinterherläuft, das fällt mir schon sehr schwer.
Ich bin Frank König, hallo. Unser Hörer Lukas Gühne hat an meilensteine.swr.de geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass das Gründungsjahr der Toten Hosen natürlich 1982 war und nicht, wie ich in der Folge zu Love at First Sting von den Scorpions in einem Programmhinweis behauptet habe, 1984. Ja, das mit den Zeitbezügen in Podcasts ist immer so eine Sache. Tatsächlich haben die Kollegen von 1 Live die Toten Hosen zum 40. Bandjubiläum getroffen. Aber das ist halt schon eine Weile her gewesen. Also danke für den Hinweis, Lukas. Auch Bernd Leitenberger hat uns geschrieben und angemerkt, dass ihm aufgefallen ist, dass wir Musikrichtungen wie zum Beispiel Disco ignorieren würden. Haben wir uns natürlich sehr zu Herzen genommen, zumal wir selbst das gar nicht so empfunden haben. Es gibt halt so unendlich viele gute Musik. Und wir haben dann ja auch doch schon ein paar große Disco-Alben besprochen. Zuletzt zum Beispiel We Are Family von Sister Sledge. Und auch Alben wie Franz Ferdinand sind ja zumindest Disco-inspiriert. Und nicht zuletzt Stand, neulich von Sly and the Family Stone. Das hat wichtige Grundlagen für den Disco-Sound gelegt. Aber jetzt geht's um den Höhepunkt, den Schlusspunkt oder auch die Neudefinition von Disco. All das wurde gesagt zu Donna Summers großartigem Doppelalbum Bad Girls. Disco-Sound, Rock-Elemente, Funk, R&B und Electronic, alles findet sich auf Bad Girls. Mit Erscheinen dieser SWR1-Meilensteine-Folge ist es 45 Jahre her, dass das Album rausgekommen ist. Am 25. April 1979 war das. Es ist das erfolgreichste Donna Summer-Album, Grammy-Nominierung, Gold und mehrfach Platin ausgezeichnet, von den Kritikern gefeiert. Und neben Donna Summer und den hervorragenden Musikern können auch drei alte Bekannte den Erfolg für sich verbuchen. Giorgio Moroder und Pete Bellott als Produzenten und Komponisten und auch Harold Faltermeyer über sie alle wird noch einiges zu sprechen sein. Hot Stuff ist neben dem Titeltrack der größte Hit vom Album und hat als erster Song überhaupt einen Grammy für die beste weibliche Rockgesangsdarbietung gewonnen. Hier kommt Hot Stuff. Aus der SWR1 Musikredaktion begrüße ich zwei, die sich schon seit Wochen wie Bolle auf dieses Album freuen. Nina Wasmund und Dave Jörg. Hallo ihr zwei.
Hey.
Hallo.
Ja, schon ganz heiß. Hot Stuff. Endlich.
Nina, das Jahr 1979 ist prominent vertreten bei den Meilensteinen im Moment. Was war los in der Welt und in der Musik?
Ganz schön viel. Also 79 hat sich echt viel verändert. Das gilt sozusagen als das Jahr Null unserer modernen Zeit. Unser Krisenthema heute und leider ja auch morgen und übermorgen, das Klima nämlich, das wurde damals endlich zum Thema und zwar bei der ersten Weltklimakonferenz in Genf. Da wurde drüber diskutiert, was wir Menschen mit dem Planeten, also mit dem Klima so anrichten. Und in Großbritannien wurde Margaret Thatcher, die eiserne Lady, die erste weibliche Premierministerin. Und im Iran hat die islamische Revolution und Diktatur begonnen. Der Schah wurde ja vertrieben und die Islamische Republik Iran gegründet. Und mit diesem Umbruch verbindet man auch bis heute das Aufkommen von dem radikalen politischen Islam. Musikalisch ist auch viel rausgekommen, das bis heute noch, ja, wirkt. Und was wir heute noch hören, zum Beispiel Kiss mit I Was Made for Loving You. Highway to Hell von AC/DC, Pink Floyd mit The Wall natürlich, Blondie auch mit Heart of Glass.
Lauter Meilensteine.
Und genau, wir haben noch mehr Meilensteine. Noch Sister Sledge mit We Are Family oder Supertramp, Breakfast in America. Ich könnte noch ewig so weitermachen.
Aber haben wir schon einige von besprochen.
Genau, wichtig ist vor allem, dass die Welt im Disco-Fieber war. Die erste Nummer 1 war 1979 nämlich YMCA von den Village People. Und es lief auch immer noch rauf und runter ganz neu. Chic mit Le Freak. Und jetzt kommen wir noch zu einer Kollegin von Donna Summer. Und zwar Gloria Gaynor mit I Will Survive.
Das war's soweit zum Jahr 1979. Und wenn ihr euch für Geschichte interessiert, dann habe ich einen Tipp aus der ARD Audiothek für euch. Das Zeitzeichen ist der tägliche Geschichtspodcast mit Wissen über die Geschichte von der Antike bis heute. In 15 Minuten geht's um mächtige Königinnen, wichtige Denker und bahnbrechende Erfindungen. Aber auch um den Alltag, wie er früher war. Kurz um die kleinen und großen Geschichten aus der Geschichte der Menschheit. Jeden Tag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Was war denn los bei Donna Summer zu der Zeit eigentlich?
Donna Summers Geschichte beginnt relativ klassisch für eine afroamerikanische Musikerin. Sie kommt ja aus Boston, aus einem sehr einfachen Elternhaus. Ihre Eltern hatten nicht viel Geld. Und wie viele afroamerikanische Musikerinnen hat sie, zum Beispiel wie Whitney Houston, eben als Mädchen im Kirchenchor gesungen. Da hat sie schon ganz früh so eine Art, ja, Erweckungsmoment oder auch Selbstermächtigungsmoment, wo sie sich einfach gefühlt hat, erlebt. Sie war da mit 10 Jahren bei einem Chorkonzert und hat I Found the Answer von Mahalia Jackson gesungen und war selbst total überwältigt und überrascht, was da für eine gewaltige Stimme aus ihr rauskommt. Also sie hat sich im ersten Moment erstmal gefragt, bin ich das überhaupt? Wer singt denn so? Total verrückte Geschichte irgendwie. Das
schön,
schön. Also dieser Moment, da hat sie später auch immer gesagt, der war wirklich hochemotional. Die Tränen liefen ihr übers Gesicht beim Singen. Und da wusste sie, sie hat eine ganz besondere Gabe und damit muss sie was machen. Mhm. Und sobald sie gesungen hat, schon als Kind, haben die Leute sie auch irgendwie wie eine Erwachsene behandelt, also mit Respekt. Das hat ihr natürlich gefallen. Und abgesehen von der Gospelmusik, mit der sie groß geworden ist, hat sie aber auch viel weiße Musik schon früh gehört, zum Beispiel Janis Joplin. Und das wird ja eben auf dem Album jetzt auch relevant für uns. Sie war auch mit 17 schon ganz jung Frontfrau in einer weißen Band in Boston. Mit der Psychedelic Rockband Crow war sie da unterwegs. Und mit 18 ist sie dann 1968 nach New York gezogen, um ihren großen Traum zu erleben. Sie wollte unbedingt Musicalsängerin am Broadway werden. Das hat aber in New York dann doch nicht so richtig geklappt. Das ist natürlich eine Riesenkonkurrenz in der Stadt, klar. Und deshalb ist sie nach Deutschland gekommen für das Hippie-Musical Hair. Der Produzent von der deutschen Produktion hat ihr da im August 68 zugesagt. Und dann ist sie eben nach München geflogen und hat als mit 19 Jahren auf der Bühne gestanden bei der deutschen Erstaufführung von Hair, die hieß, ja, nicht sehr kreativ, einfach Haare. Also
liegt auf der Hand. Ne?
Genau.
Und es klang so. Klingt ein bisschen wie schlechte Verdauung am Anfang, aber.
Es dauert echt, bis es in die Gänge kommt.
Da ist auch so überhaupt kein Groove drin, ne? In der Version.
Nee, nicht wirklich. Vor allem ist es putzig, wenn man dieses doch damals noch sehr radebrechende Deutsch im Gesang hört.
Kommt gleich.
Aber es hat natürlich auch seinen Charme.
Im siebten Hause steht. Und Jupiter auf Mars zugeht, oder?
Das ist auch kacke getextet. Das ist die arme Donna.
Wenn Frieden unter den Planeten. Achtung.
Genau, ab dann regiert die Erde der Wassermann.
Also die Erde regiert der Wassermann. Ich bin Wassermann, ich habe davon noch nichts gemerkt. Also seit 58 Jahren nicht, aber egal. Ja, Mensch, dann hat sie hier hergesungen, also Haare.
Als Donna, die Rolle war Donna.
Stimmt, ja.
Ja, ihre Rolle hieß Donna.
Und sie hat eben auf Deutsch gesungen. Das hat sie auch gelernt parallel. Und
hat ihr übrigens, war, Entschuldigung, wenn ich eingreife, da hat ein Mitsänger in dem Ensemble namens Ron Williams, die haben zusammen, glaube ich, in der WG gewohnt und er hat ihr Deutsch geholfen, Ron Williams, kennen einige noch, ist auch Kabarettist bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft geworden, ist auch Synchronsprecher, auch Sänger, hat zum Beispiel die Krabbe beim Original-Disney-Film Ariel. Da singt er die Krabbe, Sebastian. Das ist Ron Williams in der Originalsynchro. Also die Krabbe von Ariel hat Donna geholfen, Deutsch zu lernen.
Ja, wunderbar.
Das ist ein schönes Bild irgendwie zusammengesetzt.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja. Absolut. Und so richtig erfolgreich wird sie erst 1975 mehr Leuten bekannt, dann mit Love to Love You Baby.
mein Gott, da wird man ja neidisch.
Ich glaube, die Platte hat sehr viele Männer und vor allem heranwachsende Jungs sehr nervös gemacht.
Stimmt.
Ja, das sind ja auch eigentlich, ja, manche behaupten, es sind 17 Minuten konstantes Stöhnen.
Ja.
Also
ja.
Auf jeden Fall war es ein Skandal, weil sie hat angeblich sich da ja ganz alleine im Studio im Dunkeln, weil sie nicht beobachtet werden wollte, in den Raum zurückgezogen und hat sich einfach vorgestellt, wie Marilyn Monroe diesen Song singen würde und hat sich komplett in diese Rolle reinversetzt, wie eben auf der Musicalbühne.
Großartig.
Ja, auf jeden Fall eine Leistung und hat auch weltweit eingeschlagen, überall Top-10-Platzierung. Und sie wurde damit auch schon direkt quasi, kann man sagen, zur Disco-Queen und zur lasciven Soul-Diva. Das ist ihr manchmal später zum Verhängnis geworden, ja, weil es war ja natürlich nur eine Facette von ihr selbst. Und dagegen hat sie sich immer wieder gewehrt. Aber ihr Image als Disco-Queen hat sie dann 1977, zwei Jahre später, endgültig nochmal gefestigt mit dem Song I Feel Love.
Yo, ja. I feel love.
Ja, da hat man eigentlich vor allem ihre Stimme und die elektronische Musik und das war revolutionär. Klingt für uns heute normal, aber hat Musikgeschichte eigentlich geschrieben, weil dieser Song stilistisch als Vorgänger galt auch für House und durch diesen Synthesizer-Sound hat sie die Musikwelt sozusagen verändert und diesen Song hat sie auch selbst schon geschrieben. Da kommen wir zur Songwriterin auch so ein bisschen, aber nicht alleine, sondern mit dem Produzenten Giorgio Moroder und Pete Bellotte in München.
Und Stichwort Giorgio Moroder, der ist ein Mann, der für Donna Summer in ihrer Karriere, in ihrem Leben ganz, ganz wichtig ist. Wir haben ja gehört, mit Love to Love Your Baby hat diese legendäre Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Moroder angefangen. Er hat das legendäre Musicland Studio in München aufgebaut, in dem Arabella-Gebäude, wo nachher auch ganz, ganz viele Sachen passiert sind mit Queen und den Rolling Stones und ELO und ganz viele andere. Und der Moroder hatte sich dann als Produzent und Musiker schon einen Namen gemacht und es hat ein Demo gegeben, für das er gerne eine amerikanische Sängerin gehabt hätte. Und die Donna Summer, die war in München in der Musikszene halt schon eine Weile unterwegs, seit 1968. Und sie hat das Demo gesungen, alle waren verzaubert. Danach hat Giorgio Moroder die Donna unter die Fittiche genommen. Und die Donna hat kurz vor ihrem Tod noch gesagt, Giorgio war der Ausgleich für all die ja toxischen Männer, denen ich vorher mein Vertrauen zu Unrecht geschenkt habe. Und mit den toxischen Männern hat sie zum Beispiel Peter Mühldorfer gemeint, ihren Freund, den sie hatte nach ihrem ersten Ehemann. Also ihr erster Ehemann war ja der Helmut Sommer, von dem sie das Summer hat eingeenglischt. Und nachdem war sie eben mit diesem Mühldorfer zusammen und der hat sie wohl auch geschlagen, was der zwar später bereut hat, aber das meint sie halt mit toxischen Männern. Und Donna Summer hat gesagt, Giorgio war das komplette Gegenteil. Er war mein Mentor, mein Förderer, mein platonischer Freund. Und Moroder selbst hat auch gesagt, mit Donna, also sein ganzes Team und Donna zusammen, waren eine Familie. Weil es war wirklich ein sehr herzliches Verhältnis und deshalb haben die ja auch rund zehn Jahre zusammengearbeitet.
Mhm. Dave, warum ist Bad Girls für dich jetzt speziell ein Meilenstein?
Ich könnte jetzt einfach sagen, das, was in jeder Musikzeitschrift, in jeder Hitliste irgendwie steht, ja, es ist einer der besten Disco-Alben aller Zeiten. Ich sage, es ist das beste und großartigste Disco-Album der 70er Jahre, weil es eben keine reine Disco-Platte ist, weil es genreübergreifend ist und weil alle Beteiligten, Donna Summer natürlich mit ihrer wunderbaren Stimme und alle in Produktion und Gastmusiker, Sessionmusiker bis zum Jürgen Koppers, der die Platte gemischt hat. Alle waren großartig, alle waren absolut in Topform und deshalb ist das eine Platte für die Ewigkeit. Es ist das beste Disco-Album seiner Zeit.
Mhm. Den SWR 1 Meilensteine Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns an meilensteine@swr.de oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal an die 06131 92 93 94 95. Und hier kommt der Opener, der zum musikalischen Meilenstein in der Geschichte des weiblichen Rockgesangs geworden ist. Aber auch das Intro besteht aus heißem Stoff. Rockgitarren zeigen, wo der Hammer hängt. Hot Stuff. jetzt auch so ein bisschen orientalische Klänge, ne?
So, von, so ein bisschen, ja. So phrasierte Melodien, ja, das meinst du wahrscheinlich, ne?
Ja. Stuff, Donna Summer. Sie war mit dem Album und diversen Songs daraus für den Grammy nominiert und dann gibt es den ausgerechnet für die beste weibliche Rockgesangsdarbietung. Ausgerechnet, weil man bis zu diesem Zeitpunkt Donna Summer nicht als Rockröhre verortet hätte. Nina, auch ein Statement, genau mit diesem Song das Album aufzumachen, oder?
Absolut. Also als Rockstück das zu bezeichnen, finde ich jetzt schon ein bisschen übertrieben, weil abgesehen von den Gitarren...
Du willst doch nicht die Grammy-Entscheidung in Frage stellen.
Oh, vielleicht schon, ich weiß nicht. Doch. Aber ja, ihr Gesang ist halt natürlich sehr soulig. Ja. Deshalb ist es natürlich, wie Dave schon gesagt hat mit dem Meilenstein, es ist eine wunderbare Mischung aus Genres. Mhm. Aber es hat ganz viel Power und ich finde, sie zeigt da so direkt... Einfach, ich traue mich was, ich habe Bock auf Disco und auf Rock und ich kann das auch beides und kann mich verändern und ich habe mich weiterentwickelt. Und deswegen finde ich es auch besonders als Opener geeignet und muss natürlich nochmal sagen, ob man in den 70ern jetzt aufgewachsen ist oder nicht. Diese Zeilen, die kennt man einfach auch aus den unfassbar vielen Covern und das ist einfach, also das hat jeder schon mal gehört. Das läuft ja auch bis heute auch auf Partys in Clubs und das ist einfach ein totaler Klassiker sozusagen. Und es ist auch viel progressiver in diesem, durch diesen Rock-Touch als die Nummern, das werden wir später noch hören. Also Bad Girls klingt auch noch sehr progressiv, aber die Titel, die danach kommen, klingen dann schon sehr viel mehr nach dem, was schon da war, disco-mäßig. Mhm. Aber hier haben wir eben was Ungewöhnliches, auch durch die Keyboards und Synthesizer und die Power-Gitarren-Akkorde. Und daran beteiligt waren auch vor allem Pete Bellotte und Harold Faltermeyer und auch noch Keith Forsey. Die haben den Song zusammen geschrieben. Und sie haben halt einfach gemerkt, dass sich das in den 70ern in eine andere Richtung entwickelt hat und Hot Stuff diese rockige Note letztlich verpasst. Die haben sie vor allem vom New Wave abgeleitet. Muss zum Hintergrund sagen, Faltermeyer war ja komplett am Puls der Zeit. Er hat ja auch diese Entwicklung einfach sehr nah mitbekommen.
Also der war im Prinzip noch für die Öffentlichkeit ein unbeschriebenes Blatt. Das war noch lange vor Axl F. Aber den Namen hat er sich später gemacht und das sind die Wurzeln davon. Ja,
ja und dieses sein Gefühl Potenzial. Eben am Puls der Zeit zu sein
mit dem Sound. Ne? Das hat er. Er hat mit Georgie Moroder zusammen wirklich so ein fast symbiotisches Verhältnis gehabt, was die Zusammenarbeit betrifft. Mhm. Die haben sich wirklich gegenseitig beflügelt.
Nochmal zu Donna Summer zu kommen. Die schlüpft natürlich hier als Schauspielerin auch wieder, wie sie es auf der Bühne gewohnt ist, in eine Rolle. Also sie schauspielert den Song ein Stück weit, so hat sie es auch gesagt. Sie ist in Hot Stuff natürlich eine femme fatale. Also der Song ist eine ganz selbstbewusste und auch sehr direkte Hymne, kann man sagen, über weibliche Lust. Sie singt ja so nach dem Motto, ich will's heute Nacht will ich's wissen. Also sie ruft einfach jeden Kerl an, den sie kennt und guckt, wer anbeißt, kann man salopp sagen. Aber die Leute, die sie so gekannt haben, die haben gesagt, sie war eigentlich gar nicht so wild. Also früher hätte man gesagt, sie war jetzt kein Luder oder so. Yeah. Das war sie nicht. Deshalb eben, sie hat sich da reinversetzt und das gespielt und wie sie das geschafft hat. Dazu hat ihr zweiter Ehemann, Bruce Sodano, gesagt, sie wusste sofort, was der Charakter des Songs war, weil sie eben eine Schauspielerin ist, die singt und hat sich darauf gestürzt und dem Song diesen nötigen Rock und Soul verpasst. Und es war ganz natürlich für sie. Und sie hat sich einfach immer vorgestellt, in eine Rolle zu schlüpfen, wie eben Marilyn Monroe. Wie würde die den Song jetzt singen? Wie würde die den fühlen? Und hat dann diese Eigenschaft, hat dieses Team um sie herum von Songwritern, die Produzenten mit ihr perfekt in Musik umgesetzt. Und sie kann aber auch, muss man noch dazu sagen, auf eigene persönliche Erfahrung zurückgreifen. Also sie war ja schon seit 76 von Helmut Sommer geschieden, von dem sie den Künstlernamen ja auch hat. Und hat eben auch Singlezeiten hinter sich. Das heißt, sie kennt das wahrscheinlich auch eben, dass man als Singlefrau alleine ist. Sie hat auch oft davon gesprochen in Interviews, dass sie sich ohne Mann sehr einsam fühlt. Oder wenn der aktuelle Partner eben nicht bei ihr ist, dass sie da auch sehr depressiv und einsam sich eben schnell fühlt. Und von daher liegt ihr diese Rolle, glaube ich, auch durchaus schon nahe und ist eine Facette von ihr.
Eine der Schwestern von Donna Summer, die Mary Gaines Burnett, die mit ihr später auch auf Tour gegangen ist und auch auf Platten teilweise als Background-Sängerin mitsingt, die hat auch immer gesagt, Donnas Auftritte waren schon früh sehr theatrical. Das Wort heißt jetzt nicht, unser theatralisch heißt das nicht, sondern das bedeutet, die Auftritte waren eine Inszenierung. Und so passt das auch zusammen, dass Donna Summer das für sich annehmen konnte, diese Rolle der First Woman of Sex Rock, hat man sie ja auch genannt, auch marketingmäßig sehr sexualisiert. Auch die Presse hat behauptet, Love to Love Your Baby ist irgendwie von mehreren Orgasmen im Studio zusammengesetzt worden. Das war natürlich gutes Marketing, natürlich Quatsch, ja. Aber das
spielt auch keine Rolle.
Das ist egal, ja. Aber das hat die Oma von Donna Summer hat dann gesagt, oh Gott, Mädchen, du kannst nie wieder in die Kirche bei uns in Detroit gehen, das geht nicht. Und das war eine sehr religiöse, konservative Familie. Und Donna Summer war auch konservativ. Aber dadurch, dass sie halt eine Rolle angenommen hat, konnte sie das auch für sich annehmen. Dann war es halt okay.
Wir haben das ja oft schon diskutiert in Meilensteinen. Ne? Es gibt natürlich Singer-Songwriter, die ihre Seele nach außen tragen und immer ihr persönliches Empfinden auch nach außen tragen. Da gibt es eben die Schauspieler. Und das ist genauso legitim. Also ich meine, niemand würde ja irgendeinen Mafia-Boss, einen Bösewicht im Film sagen, der Schauspieler ist jetzt ein Verbrecher, nur weil er den mal gespielt hat. Ne? Und bei Musikern wird einem oft dann unterstellt, dass sie das dann wirklich sind. Das ist ein bisschen lustig. Wir hatten das ja unter anderem jetzt hier bei Pfefferminz bin ich dein Prinz, die verschiedenen Rollen, die Marius Müller-Westernhagen spielt, auch Schauspieler. Ne?
Auch bei Falco Genius. Ist immer, in der Musik ist es komischerweise immer ein Problem, wenn jemand eine Rolle einnimmt. Dann setzt man das immer gleich. Ja.
Dabei war das gerade vor allem für sie als Frau eigentlich fast schon, also sie konnte das ja wahrscheinlich psychisch auch gar nicht anders, als es so für sich zu fühlen, wie du es gesagt hast, dass sie in diese Rolle schlüpft, weil sie einfach privat auch in Interviews gesagt hat, allein ihre Scheidung war im konservativen Bayern, also ich meine München, Bayern.
Da geht's Stadt geht's ja noch in Bayern.
Aber tendenziell, wenn sowas schon ein Thema war, sie hat da auch immer gesagt, sie hat Schuldgefühle gehabt und dass sie da sich jetzt eben löst und sich nach anderen Männern umguckt, obwohl sie ja auch ein Kind schon hatte aus der Ehe. Ja. Und all diese Dinge, das kann man ja, glaube ich, vor sich dann gar nicht anders rechtfertigen, als zu sagen, ich spiele jetzt eine Rolle.
Ich würde gerade an dieser Stelle nochmal kurz einhaken und sagen, wir sprechen über das Jahr 1979. Auch in Bayern haben sich die Verhältnisse mit Sicherheit geändert, was die Selbstständigkeit von selbstbewussten Frauen angeht. Ich hatte es in der Anmoderation zu Hot Stuff schon erwähnt. Die Rockgitarren machen neben der Stimme einen Großteil dieses Rockflairs, das der Song unbestreitbar auch hat, aus. Und da treffen wir auf einen alten Bekannten an der Gitarre, Dave.
Jeff Baxter, genannt Skunk auf Englisch, bekannt geworden durch Steely Dan. Da war er bis 1974 und da ist er nicht mehr gebraucht worden. Und dann hat er für die Doobie Brothers gespielt und der Jeff Skunk Baxter war der damalige Lieblingsgitarrist von dem Co-Produzenten unseres Meilenstein-Albums von Bad Girls, nämlich von Pete Bellotte. Und der hat ihn eben gefragt, ob er mitspielen mag. Und der Baxter hat auch als Session-Musiker schon gespielt im Studio oft. Bellotte hat ihm den Song Hot Stuff hingelegt und dann, also so wie das dann auf dem Band schon war, auf den Multitracks. Und dann hat er gemeint so, okay, let's go, man. Und hat das Solo so gespielt, in einem Take, wie es heute drauf ist. Und es ist kein zweiter Versuch, das ist so drauf. Also einmal und dann war er fertig und dann meint er, Pete, wie wäre es denn, wenn ich noch ein bisschen Rhythmusgitarre drauf spiele, ne? Die Power Chords, die Nina schon erwähnt hat. Und Bellotte war im siebten Himmel, hat gesagt, oh mein großes Gitarrenidol, mein Gitarrengott, bringt sich hier noch selbst freiwillig ein, ist ja absoluter Wahnsinn und macht alles noch einen Ticken besser. Und da ist mehr rausgekommen, als er als Produzent je zu hoffen gewagt hat. Also diese rockigere Richtung auf der Seite A des Albums Bad Girls ist so ein bisschen auch Zufall gewesen, weil es mit Hot Stuff und der Gitarre vom Baxter dann schon so losgegangen ist. Der Harold Falter, der die Platte ja arrangiert hat, das war ja seine Rolle, hat auch gesagt, das Rockige hat sich erst im Studio ergeben, das war kein Masterplan, aber letzten Endes sehr clever, denn die Disco-Ära, du hast es schon angedeutet, Frank, ist so am Zuende-Gehen gewesen und auch so, das ist so eine Zwischenphase gewesen, wo auch, wie die Nina schon, die hat die Blondie ins Spiel gebracht, das ist auch so parallel 79 entstanden und das war sehr clever, weil das war genau das Richtige zu der Zeit. Mhm. Und das hört man auch so ein bisschen auf der Platte, auf Bad Girls, ist fast kein Streicher, keine Streicher sind fast nicht drauf. Das war der Konventionssound aus diesem, dieser Philharmonic-Disco-Sound mit Streichorchester, was die ganzen großen Disco-Platten eigentlich alle hatten. Und Bad Girls hat das im Prinzip nicht. Mhm. Ja, und daran merkt man es auch, das ist vom Sound her auch was anderes.
Wir gehen ja mal doch nochmal zurück zum Solo von Skunk Baxter, das hören wir uns jetzt nochmal an. Stelle mich so geil.
Also das ist im Prinzip das auf der Platte, was auf dem Thriller-Album Eddie Van Halen war.
Genau.
Im Prinzip, ne?
Das so heißt,
von der Transzendenz der Genres.
Genau. Das heiße Gitarrensolo von Jeff Skunk Baxter geht ab wie eine Rakete. Gitarrist unter anderem bei den Doobie Brothers und Steely Dan. Und apropos Rakete, neben dem Beruf als Gitarrist ist er durch die Musik zu einem der wohl renommiertesten Experten für Raketenabwehr in den USA geworden. Eine völlig verrückte Geschichte. Wie das geht, das erfahrt ihr in der SWR1 Meilensteine-Folge zu Pretzel Logic von Steely Dan. Haben wir in unseren Shownotes verlinkt und die gibt's zuverlässig auf swr1.de. Zurück zu Donna Summer und Hot Stuff.
Vielleicht noch ganz interessant, ja. der Pete Bellotte, der Co-Produzent, war er ja, aber auch Songschreiber, da hat Harold Faltermeyer noch die Geschichte erzählt, wie Pete Bellotte morgens im Rusk Sound Studio in Hollywood, da wo die produziert haben, damals in so einem Abstellraum meint, mir schwirrt gerade eine Zeile durch den Kopf, I need some hot stuff baby tonight. Also diese Zeile war ihm im Kopf, er hat gesagt, Harold, setz dich ans Klavier. Und das war so ein komplett verstimmtes Klavier in diesem Kabuff, stelle ich mir vor, so ein halber Abstellraum. Und 10 Minuten hat er rumgeklimpert, er improvisiert noch Text irgendwie und wirklich nach 10 Minuten war die Grundstruktur des Songs da. Und noch am selben Tag haben sie das angefangen aufzunehmen. Wahnsinn, da wäre ich gern dabei gewesen. Ja.
Tja, da wurde der Wunsch, wie war das? War nicht nur der Vater des Gedankens, sondern auch der Vater des Songs. Wer weiß, wie die Geschichte weitergegangen ist. Also Dave, es gibt aber noch popkulturell einiges zu erzählen. Der Song hat nachgewirkt, ne?
Ja, kann ich ganz kurz zusammenfassen. Es gab zum Beispiel, das Jüngste war 2020, so ein Remix-Cover davon von Kygo, also dem norwegischen DJ und Musikproduzenten. Also der hat Donna Summers Gesangsspur genommen und alles drumherum neu gemacht. Mhm. Ne? Und Hot Stuff ist in ganz vielen anderen Songs zitiert worden oder gecovert worden, in Werbespots, in TV-Serien, in Filmen. Eins möchte ich hervorheben, das ist mein Lieblingsfilm, wo das drin vorkommt, nämlich bei The Full Monty, ganz oder gar nicht, diese Geschichte von den arbeitslosen Stahlarbeitern aus Nordengland, aus Sheffield, die auf die wahnwitzige Idee kommen, eine Strip-Gruppe, so Chippendales-mäßig zu gründen und die üben dann auf Hot Stuff. Und dann gibt es diese geile Szene, wo sie dann auf dem Arbeitsamt stehen, so in der Reihe, um stempeln zu lassen, um sich die Stütze abzuholen. Und dann läuft Hot Stuff im Radio und die fangen dann alle so im Geil, so gedankenverloren, ihre Choreo nachzumachen. Das ist sensationell. Das ist also eins der prominentesten Stellen, wo der Song drin vorkommt. Toll.
Meine Jugenderinnerung an Hot Stuff ist tatsächlich, da sagen jetzt wahrscheinlich manche, um Gottes Willen,
oh Gott,
aber
was kommt
war
jetzt?
Halt im Jahr 2005 das Cover der Pussycat Dolls.
Ah, ja, die ist aber auch ziemlich bekannt. Die ist bekannt, ja.
Ist ja eine Tanzgruppe, aber stimmlich natürlich mit Nicole Scherzinger auch gar nicht mal schlecht. Also,
aber ich glaube, diese Sachen haben der Donna Summer wahnsinnig Freude gemacht. Mhm. Die hat ja auch echt ein total geilen Humor gehabt, was oft gar nicht so rauskommt, aber die hat sehr viel Selbstironie die hat immer Quatsch gemacht auf der Bühne und auch im Studio. Also das vergessen auch viele.
Sie hat auch Comedy, meine ich, gemacht, bevor sie hat mal erzählt, als sie angefangen hat, so sexy Nummern zu singen, haben sie manche, die sie vorher kannten, gefragt, du und sexy irgendwie, du bist doch immer die Witzige, die Lustige. Ja, so hat man sie überhaupt nicht im Kopf, durch diese Nummern halt. Ja,
deshalb widerspricht sich das?
Nö,
eben nicht, genau darum geht's.
Bad Girls beginnt mit Hot Stuff und man hat sich entschieden, die Albumreihenfolge auch mit was Heißem auf Start Nummer 2 zu ergänzen. Bad Girls, der zweite Mega-Hit vom Album.
Erinnert fast ein bisschen an Nile Rodgers irgendwie.
Ja, diese, ja, genau.
Ja, die Rhythmusgitarre, mhm.
Ja. Nicht ganz so griffig, aber ähnlich, ja.
Für mich eins der großartigsten Bläserarrangements ever. Spiele ich auf alle meine DJ-Sets, auf meinen Night Fever-Partys, ist immer der Knaller.
Glaube ich.
Das kennt halt auch einfach wirklich jeder.
Yeah. Ja.
Genauso wie Hot Stuff.
Bad Girls ist am Strich die erfolgreichste Single von Donna Summer und ich erspare mir jetzt den Wortwitz. Es geht um Prostitution und um strukturellen Rassismus in dem Song, in der eine lange Geschichte hat, Nina.
Ja, auf die Idee für Bad Girls kommt Donna Summer eigentlich durch eine ärgerliche Situation während der Aufnahmen in Los Angeles beim Label Casablanca Records. Und zwar schickt sie da ihre Sekretärin für eine Besorgung auf den Sunset Boulevard. Die Straße in L.A. ist ja als Straßenstrich auch bekannt. Und ihre Sekretärin, die eben auch schwarz war, wird dort von der Polizei ziemlich schikaniert, weil die denken, sie wäre ein Working Girl, also eine Prostituierte auf der Straße. Und die erzählt das Donna Summer und es bringt die total auf die Palme. Also sie findet es auch wahnsinnig rassistisch, weil natürlich auch sie da speziell rausgegriffen wird. Und hat im Studio fängt sie dann eben an, Text darüber zu improvisieren, ähnlich wie wir es eben gehört haben von Hot Stuff, von dem Produzenten. Also Donna Summer ist ja auch eine großartige Songwriterin gewesen. Ja. Und es sprudelte dann eben aus ihr raus, weil sie hat sich sehr über diese Doppelmoral der Leute aufgeregt in dem Song. Das beschreibt sie wunderbar im Text. Mhm. Auf der einen Seite zerreißen sich so das Maul über die bösen Mädchen und bemitleiden sie auch so ein bisschen von oben herab. Auf der anderen Seite wollen sie auch was von ihnen. Und das hält sie ihnen in dem Song auch so eben in diesem frischen Disco-Sound auch vor. Ihr bezahlt sie doch so nach dem Motto und ihr bewertet auch die Leute unterschiedlich, sagt sie damit auch. Das, finde ich, bringt sie total gut auf den Punkt auch in der einen Zeile. Now you and me, we're both the same, but you call yourself by different names. Also, na, wir zwei sind doch eigentlich gleich, aber du hast andere Bezeichnungen für dich. Also ich finde es irgendwie faszinierend, wie sie das so leicht auf den Punkt bringt.
Und hier und da kommt noch eine Doppelbürdigkeit dazu. Also diese Doppelmoral nimmt sie auf die Schippe. Und dann nimmt sie ja auch, hier auf, wenn man das Plattencover sich anguckt, da ist sie als Prostituierte so im Fault Open Cover zu sehen, ja, in verschiedenen Outfits. Sie bedient gleichzeitig, obwohl sie das im Text kritisiert und den Leuten den Spiegel vorhält, bedient sie gleichzeitig natürlich auch das Klientel, das schon Love to Love Your Baby von ihr mochte und sie als Sexsymbol sieht. Also es, das hat so viele verschiedene Ebenen, Schachteln.
Ja, ganz genau.
Das ist total spannend.
Darauf wollte ich auch hinaus. Also sie schlüpft auch da wieder in die Rolle. Das sieht man genau auf dem Plattencover. Sie geht in diese Rolle der Prostituierten und ich würde sogar noch eine Ebene draufpacken oder drunter packen, wie auch immer.
Komm, einer geht noch.
Ja, genau. Ich würde sogar sagen, sie kann sich da auch besonders gut einfühlen, weil sie in gewisser Hinsicht sogar Parallelen erlebt, wie sie beim Label behandelt wird, im Sinne von, was du gerade ausgeführt hast, Dave, Sex sells. Also ihr wird gesagt, was sie tun soll und sie verkauft auch ein Stück weit ihr Image, auch ihre Äußerlichkeit in dem Business. Und es wird ja auch von Männern dominiert, dazu kommen wir später noch mehr. Mhm. Und auch die Geschichte des Songs spiegelt das genau wieder. Sie hat nämlich Bad Girls eigentlich schon 1977 geschrieben, zusammen mit einer Gesangsgruppe, die Brooklyn Dreams, so hießen die drei. Das waren Eddie Hongson, Joe Esposito und ihr zweiter späterer Ehemann Bruce Sodano. Mhm. Und diesen Demo-Track von Bad Girls hat sie dann dem Chef von Casablanca Records, Neil Bogart, vorgespielt und der hat ihn aber erstmal abgelehnt. Also er fand ihn einfach zu rockig, das war seine Begründung und für ihn war der Song eher was für Cher, also er hat gesagt, den gebe ich lieber Cher.
Ach, lass mal Mädchen.
Und, genau, aber Donna Summer hat es natürlich überhaupt nicht gefallen, weil sie wollte den Song ja selbst aufnehmen, logischerweise, und war echt genervt, hat ihn aber dann erstmal beiseite gelegt, also auf Eis gelegt. Und diese Machtverteilung aber im Label und auch das letzte Wort über die Veröffentlichung von Songs, das ist ganz typisch für Plattenlabels und darüber hat sie auch öffentlich gesprochen.
Promotion is everything. Man versucht, eine Platte zu haben, die für ein gewisses Publikum genau den Geschmack trifft. Weil die Plattenfirma will Geld machen. und ich will vielleicht als Künstlerin einen Lied zu vorstellen. Aber dieses Lied hören die nicht als kommerziell und die gehen für die kommerziellen Lied. Aber ich sage, du, nein, du solltest das nehmen. Und die sagen, nein, wir könnten das verkaufen, das bin ich ganz sicher. Ne?
War ja ein bisschen Working Hard for the Money im Hintergrund, kam aus einem anderen Beitrag. Ja.
She Works Hard for the Money.
Nur, falls ihr euch gewundert habt, warum da was drin war, kam aus einem anderen Radiobeitrag.
Und sehr charmant auch, finde ich, wie man da ihren Akzent auch hört.
Die konnte wirklich gut Deutsch, weil sie ja wirklich diese lange, fast, 10 Jahre hat sie in München.
Glaube ich.
Annähernd 10 Jahre in München gelebt. Mhm.
Ja, genau. Und diese Kommerzialisierung von Musik, die sie da aber auch beschreibt, die zerstört halt auch ein Stück weit manchmal das Künstlerische. Aber wir hören es ja jetzt, also Bad Girls hat es ja aufs Album geschafft und wurde dann als Single auch rausgebracht sogar. Und dazu kam es, weil 1979 ein Tontechniker zufällig auf der Suche war nach einem leeren Platz für eine Aufnahme und hat da so einige Bänder durchgestöbert und durchgehört und ist dann auf dieses Demo eben gestoßen und hat Donna Summer dann sozusagen selbst nochmal an den Song erinnert. Und die hat den inzwischen sogar eigentlich schon wieder vergessen. Und der Tontechniker hat auch dem Produzenten Giorgio Moroder nochmal davon erzählt. Und so haben dann Moroder und Pete Bilott eine neue Version von Bad Girls noch produziert, aus diesem Demo heraus. Und Donna Summer hat aber selbst dann dem Ganzen noch einen letzten Schliff verpasst. Sie hat nämlich dieses ganz charakteristische Tut Tut Hey Beep Beep in den Song reingebaut, was ihn irgendwie ja auch so frech und besonders macht, finde ich. Sie wollte mit diesem Tut Tut Beep nämlich Autogeräusche imitieren. Die Hupen sozusagen von den Autos simulieren, die um die Aufmerksamkeit der Prostituierten auf der Straße buhlen, also die Freier sozusagen. Und damit zeigt sie nochmal auf, ihr seid's doch irgendwie auch selbst mit eurer Doppelmoral, die Mädels auf dem Strip irgendwie auch anmachen.
Ja.
Und sie hat aber auch eine musikalische Inspirationsquelle. Und zwar hat sie sich dieses Tut Tut Beep Beep von Joe Cuba geliehen, dem Father of Latin Boogaloo. Der hat das in seinem Song Bang Bang für ein schwarzes Publikum gespielt und die Zuschauer haben da mit Rufen auf die Riffs direkt reagiert und dieses Echo, diesen Effekt zurückgeworfen. Können wir uns ja mal anhören.
Also, wir merken, es waren ausnahmsweise mal nicht die Beatles mit Beep, 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 yeah, Drive My Car, sondern John Cuba.
Musik findet nie im luftleeren Raum statt. Und was ich zur Endproduktion von Bad Girls noch sagen wollte, was mir an dem Song besonders gut gefällt, ist, dass du diese schwüle Atmosphäre des Sunset Boulevards in L.A., ich bin ja schon ein paar Mal in L.A. gewesen und weiß so, wie sich das anfühlt.
Ja.
Und das ist in diesem Song drin, so diese schwere Luft, diese Schwüle, das ist irgendwie in diesem Sound mit drin und dem, wie sie das singt, das ist schon fast wie Kino im Kopf, das ist wirklich, wirklich genial. Ich höre das jedes Mal, denke ich, oh, das ist so ein heißer Sommertag, genau, ich kann mir das genau ausmalen. Das ist auch das Geniale an dem Ding. Mhm.
Es hat auch, finde ich, obwohl es eigentlich ja so ein schweres Thema ist, Rassismus, Prostitution, aber es hat da gar keine Schwere. Also es hat für mich auch nichts davon, sondern es hat eher dieses, wie du sagst, atmosphärische und diese verschiedenen Stimmungen. Also so
und die
Reiz,
Leute
Reiz.
Tanzen drauf ab ohne Ende, wenn du das auflegst. Nee. Ich erlebe es jedes Mal.
Ja. Sehr schön. Nina hat es eben schon erwähnt, schon die Ablehnung der Ursprungsversion von Bad Girls durch Casablanca Records hat Donna Summer damals mächtig genervt. Mitte der 70er konnte sie das noch auf sich beruhen lassen, hat den Streit und den Song fast vergessen. Der richtige Krach, der kam dann erst mit dem Song Dim All The Lights von Donna Summer, alleine geschrieben. Fängt als ruhige Ballade an und wird dann eine Abtempo-Disco-Nummer mit einem erstaunlichen Übergang. Ich finde auch, also ich habe ja so ein Whitney Houston-Allergie, ne? Also, und ich finde das so schön, wie bodenständig die singt. Die hat eine unglaublich gute Stimme, aber sie fängt nicht an, jede Phrase
kolorieren,
ja. Das dauert lange.
Moment, ich gehe mal Brötchen holen.
Ja. Oder Kaffee kochen.
Dimmer the Lights war die dritte Single-Auskopplung, geschrieben von Donna Summer höchstpersönlich. Wieder so ein Song der Superlative. Der Billboard hat den Song gar als den sexiesten Song bezeichnet, der je aufgenommen wurde. Ein wesentlich besser messbarer Rekord ist auch dabei, haben wir eben noch gehört. Donna Summer hält hier nämlich einen und denselben Ton ganze 16 Sekunden lang. 16 Sekunden, ein Ton. Das ist Gesangs- und Atemakrobatik. Den männlichen Rekord hält übrigens Bill Withers mit 18 Sekunden in Lovely Day. Aber irgendwas klingelt hier bei mir. Ich habe so ein Déjà-vu, als hätten wir den Rekord schon mal Whitney Houston, Barbara Streisand, Celine Dion oder so zugeschrieben. Ich habe es aber in meinen Unterlagen nicht mehr finden können. Wenn ihr es also wisst oder die entsprechende Meilensteine-Folge gehört habt, schreibt uns eine Mail an meilensteine@swr.de oder eine Sprachnachricht über WhatsApp oder Signal 06131 92 93 94 95. Zurück zu Dim All the Lights. Der Song war eine Herzensangelegenheit von Donna Summer. Geschrieben hatte sie ihn ursprünglich für jemand ganz anderen.
Ja, für Rod Stewart.
Unglaublich.
Dessen Stimme.
Ich stelle mir das gerade so vor.
Pass auf.
16 Sekunden den Ton hält.
Nee, das muss er nicht machen. Sie hat seine Stimme geliebt. Rod Stewart mochte sie total gerne. Und der war ja schon ein Jahr vorher, 78, so im Rock-Disco-Genre unterwegs. Do you think I'm sexy? Ne? Das passt ja auch irgendwie vom Genre. Und ich höre in einem Paralleluniversum, höre ich den Rod Stewart den Song auch singen. Ich kann mir das vielleicht ein bisschen langsam, also vielleicht durchgehend als Ballade.
Ja,
so doch. Mit seiner rauchigen Stimme, so ein bisschen bluesig. Dim All the Lights mit Rod, ja, das hätte schon gepasst, aber ich bin happy, dass es doch Donna gemacht hat. Es ist der einzige Hit von ihr, den sie komplett selbst alleine geschrieben hat, und man muss auch sagen, die Nina hat das in einem Nebensatz auch schon gesagt, wie toll sie als Songschreiberin war. Und dann immer besonders gut, wenn sie mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat. Also mit Pete Bellotte, mit Faltermeier, mit Moroder, mit anderen Leuten auch. Und welche Disco-Sängerin hat denn überhaupt ihre eigenen Sachen geschrieben? Also da fallen mir nicht viele andere ein. Und sie hat überhaupt einen großen kreativen Einfluss auch im Studio gehabt.
Haben wir ja eben gehört mit dem, zum Beispiel mit diesem genialen Gedanken, mit dem Tutut.
Ja, ja. Und ich hab auch noch andere Ausschnitte von Studioarbeiten, wo sie auch auf Sound und auf Nuancen selbst eingegangen ist, dass sie das so haben will und so haben will und dass sie sich das vorstellt. Also das muss man auch sagen, sie ist keine Studioarbeiterin gewesen, die auf Bellotte und Moroder und Faltermeier hören, sondern sie ist eine ebenbürtige kreative Partnerin gewesen. Mhm. Und da gab es in der Zeit auch niemanden, der mir einfällt, außer dann später Diana Ross.
Aber ich finde auch, das ist überhaupt nicht bekannt genug. Also wir müssen das jetzt mal hier im SWR1 Meilensteine Podcast mal richtig laut sagen. Donna Summer war eine tolle Songschreiberin. Wie du gesagt hast, Dave, das würde man eigentlich in dem Disco-Genre auch gar nicht erwarten. Und deshalb ist das wichtig, dass wir das jetzt mal so ausführen und den Leuten klar machen, finde ich.
An der und der Song Dim All The Lights ist deshalb auch so wichtig, weil es ihr Baby war, ihr komplettes Baby. Mhm. Und dafür musste sie auch kämpfen dafür. Mhm. Und hat sie auch.
Mhm. Aber ich hatte es ja in der Anmoderation schon erwähnt, der Song hat letztlich zum Bruch mit Casablanca Records geführt.
Das hat er, ja. Auch aus dieser Haltung heraus, dass der Song so wichtig war. Also man muss ja erklären, parallel zu den Albumarbeiten für Bad Girls war ein Duett mit Barbara Streisand. Da ist es schon wieder entstanden. Mhm. Der Song No More Tears, Enough is Enough. Hören wir mal ganz kurz.
It's raining, man.
Das kann man da auch.
Die haben da geklaut, ja. Enough is enough. Großartig. Zwei große Damen des Showbiz auf einer Platte. Das war eine garantierte Nummer eins. Ne? Und Donna Summer hat den Boss von Casablanca Records, den Neil Bogart, übrigens auch eine sehr interessante Figur, über die man extra reden müsste. Sie hat ihm gesagt, bitte halte die Single zurück, damit Dim All The Lights, mein Song, auf die Eins kommt und wir uns nicht selbst Konkurrenz machen mit dem Wahnsinnsding mit Barbara Streisand. Der würde auf die Eins gehen und das war ihr echt wichtig. Aber den Neil Bogart von Casablanca hat das nicht interessiert. Sie haben es dann parallel rausgebracht. Und damit ist genau das passiert, was Donna Summer nicht wollte. Enough is Enough mit Streisand Nummer 1 und Dim All the Lights in Anführungszeichen nur Platz 2. Und da hatte die Donna dann echt die Schnauze voll. Sie hat dann später die Plattenfirma verklagt, weil es ihre Meinung war, dass sie über all die Jahre nicht genug entlohnt worden ist. Und das war aber nur der Auslöser. Also das hat lange schon geschwelt, diese Geschichte. Das war dann so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Mhm. Dass man ihr das nicht gegönnt hat, mit ihrem Ding auf die Eins zu kommen.
Ja. Da hat Donna Summer dann ganz klar Position bezogen, was nicht selbstverständlich war und teilweise für heute noch ist, für eine Frau. Damals, besonders in den späten 70er Jahren, durchsetzungsstark war sie. Und typisch für die Szene sind dann auch so Attribute wie Zicke oder im besten Falle Diva. Ein Thema, bei dem die weibliche Perspektive mehr als gefragt ist. Nina, Zicke oder Diva, im schlimmsten Falle Schlampe. Kein Wunder, dass Frauen da oft in solche Klischees geraten sind. Man muss sich ja nur mal die Personalliste zum Beispiel dieser Produktion ansehen. Showbiz, it's a man's world.
Ja, absolut. Also die Wahrnehmung auch vom Verhalten von männlichen und weiblichen Musikern und Musikerinnen ist bis heute unterschiedlich. Aber damals war es natürlich noch extremer, dass man quasi, wenn Frauen sich irgendwie Raum genommen haben und bestimmt aufgetreten sind, wie du es von Donna Summer eben gesagt hast, dann waren das Zicken und Diven, und wenn Männer dasselbe gemacht haben, dann waren die stark und wussten halt,
von
was
Rockstars,
sie wollten.
Von männlichen Rockstars hat man das ja geradezu erwartet.
Genau, und das war ja Teil
des Rock-Klischees oder ist bis heute.
Ja, und das stand auch immer für einen starken, tollen Charakter. Aber dadurch ist es natürlich viel schwerer, sich für sie, also für Donna Summer, auch sich durchzusetzen und auch irgendwo auf sich aufzupassen auf allen Ebenen. Dazu kommen wir ja auch noch, wie es ihr ging in dem Jahr 79. Mhm. Also ich meine jetzt körperlich, psychisch und auch in Bezug auf ihr künstlerisches Schaffen. Und Donna Summer hat sich einfach nicht immer gut gefühlt im Musikgeschäft. Das hat sie auch gesagt.
Well, I think in some ways I have lost myself. Whenever you allow other people to tell you who you are sometimes, when you're young, you don't always know how to fight that.
Also sie sagt ja da so, mein eigenes Ich blieb auf der Strecke, und als junger Mensch ist es schwer, sich dagegen zu wehren, wenn andere dir ständig erzählen, wie du sein sollst. Mhm. Ich denke da auch sofort an Whitney Houston, deren Biopic ja sogar heißt Can I Be Me? Also darf ich bitte ich sein?
Yeah.
Und dieser Druck und die Macht auch im Musikgeschäft, die waren schon heftig, und der Knackpunkt war vor allem, dass an den Schalthebeln eben vor allem Männer gesessen haben, also in den Labels, haben wir gerade schon gehört, aber auch bei Veranstaltern und so weiter. Das heißt, in den entscheidenden Positionen, wo Künstlerinnen gebucht werden für ein Programm, für TV-Shows, Festivals und so weiter. Und da können dann eben die Männer auch die Regeln vorgeben und Ansagen machen. Zum Beispiel, wenn du abnimmst, wird die nächste Single erfolgreicher. Oder inszenier dich doch sexier. Und wer dann eben sehr jung ist und naiv, der macht da erstmal viel mit und ärgert sich dann danach. Und so eine Entwicklung hat sicherlich auch Donna Summer gehabt, in jedem Fall. Genauso wie andere Kolleginnen ihrer Zeit, zum Beispiel Blondie-Chefin Debbie Harry, die auch den Ruf als Zicke verpasst bekommen hat. Oder Paradebeispiel als Kämpferin dagegen ist ja vor allem Madonna. Die hat immer mit den Geschlechterrollen gespielt und auch sich gegen die Machtstrukturen im Business aufgelehnt. Sie hat auch immer gezeigt, Feminismus heißt nicht, die eigene Sexualität als Frau zu leugnen und jetzt möglichst androgyn sein zu wollen. Weil das Sexy-Sein, wie auf dem Album, wird Frauen ja auch oft immer umgedreht und immer nur in Bezug auf Männer dann gesehen. So nach dem Motto, ja, sie benutzt jetzt ihre Sexiness und den Körper dann wieder als Machtmittel gegen die Männer, weil die das halt, ja, ein bisschen vernebelt sozusagen.
Vor allem Madonna hat man das tatsächlich nachgesagt, dass sie, also ich sag's jetzt mal, etwas unverblümt mit jedem ins Bett gestiegen ist. Das ist so die gängige Erzählung.
Ja,
es ist nicht von ihrem Talent die Rede, sondern immer nur davon, ja, die ist halt mit irgendwelchen Plattenbossen ins Bett gegangen und dann hat sie Gelegenheiten gekriegt.
Und wenn das die Frontmen irgendwelcher Bands machen, dann ist das eine Auszeichnung.
Ja.
Das ist absurd, ja.
Oder sogar einfach halt normal und wird nur nicht mal erwähnt. Ja. Und sie hat ja auch sehr viel jüngere Partner, immer 20, 30 Jahre. Darüber regt sie sich ja auch immer auf, dass das viel erwähnt wird. Aber genau, sie hat eben gezeigt, um zu Donna Summer zurückzukommen nochmal, dass also Madonna hat es schon gezeigt, dass man diese Kontrolle über den eigenen Körper und auch die Lust sozusagen selber haben kann als Frau. Und das macht Donna Summer ja mit Bad Girls hier irgendwie auch und führt es auch später weiter. 83 kommt ja She Works Hard for the Money dann raus. Das ist der Song, der bis heute eigentlich dafür steht, ja, für Frauen steht, die sich selbstbewusst und nochmal.
Wer war dieser Money?
Also 83, She Works Hard for the Money, der Song, der für Frauen steht, die sich selbstbewusst und stark durch ihr Leben boxen. Und von daher ist sie da nicht alleine mit diesen Kämpfen im Musikbusiness.
Ja, das ist der Working Women's Kampfsong. Also gerade so alleinerziehende Mütter und sowas im Video und auf dem Cover ist sie auch mit so einem Diner-Uniform, also als Kellnerin. Also das ist, war so für den Blue Collar, also für die Leute mit blauem Kragen, Arbeiterklasse, so dafür steht der Song.
Sorry. Mhm. Ja, sie kannte das ja auch zu Hause. Natürlich. Nicht anders. Ihre Mutter hat in einer Turnschuhfabrik gearbeitet und hat auch immer gearbeitet.
Pure also Arbeiterklasse,
nicht,
ja.
Ja, nicht klar. Arbeiten zu gehen, ist ja quasi dann Luxus aus dieser Sicht, ja.
Harald Faltermeier war mal bei SWR1 zu Besuch und er hat uns von Donna Summer erzählt. Und wenn man sich jetzt mal in die Rolle von Frauen in dem Geschäft versetzt, klingen seine Aussagen auch schon wieder etwas anders.
Also ich glaube, dass Donna in ihrer Struktur eine Diva war und sie war dafür geboren, ein Star zu sein. Es war immer ein Kampf, bis wir sie so weit hatten, mal zu erscheinen und endlich mal zu singen. Aber wenn sie dann gesungen hat, war es natürlich zum Niederknien. Aber bis dann immer so weit war, hat schon eine Zeit gedauert.
Ja. Man könnte das jetzt als etwas herablassend einschätzen, wenn man den Kontext nicht kennt.
Darf ich ganz kurz einhaken an dem Begriff Diva, bevor Nina, du drauf einsteigst?
Ich würde eigentlich auch kurz was dazu sagen.
Okay, Nina. Dann Nina zuerst.
Er bewundert sie natürlich, er liegt ihr schon auch wieder zu Füßen mit dem Begriff Diva, wie er das ausführt. Aber es ist natürlich auch, muss man ehrlich sagen, ein negativ besetzter Begriff. Also das heißt auch immer ein bisschen, die nimmt sich zu viel raus oder die nimmt sich ganz viel raus. Und dieses Image, ja, das kann man nicht leugnen. Das ist natürlich auch aufregend, aber auch negativ. Und ich finde auch in seinem Tonfall, er ist hier eigentlich ziemlich ehrlich. Ich finde, er sagt halt einfach klar auch, wir haben sie ein Stück weit auch dominiert und sie behandelt, also von außen, bis wir sie so weit hatten, sagt er ja. Das klingt für mich so, wie wenn man sagt, ja, ich habe irgendwie mein Kind jetzt so lange dazu, also bearbeitet und dazu gebracht, bis es jetzt endlich seine Hausaufgaben macht. In so einem Tonfall ist es fast schon und so ein bisschen von oben herab auch, also ein bisschen herablassend, finde ich, klingt es schon auch. Und ich frage mich halt da vor allem immer, wenn man es rumdreht, würde er jetzt einen männlichen Künstler, der sich vor einer Aufnahme oder vor einem Auftritt da nochmal ein bisschen seinen Raum nimmt, sei es jetzt, dass er sich ausruht, dass er sich stylt, dass er was isst oder nochmal in die Besenkammer verschwindet mit der hübschen Sekretärin, keine Ahnung, ob er den auch so abgewertet hätte, das frage ich mich und wahrscheinlich hätte er dann eher gesagt, ja, so ist er halt oder er braucht das. Also für mich ist das schon eindeutig auch unterbewusst so, diese frauenverachtende Art, Donna Summer so zu beschreiben, trotz aller Bewunderung?
Also der Begriff Diva, mit dem habe ich weniger ein Problem, weil die Hauptzielgruppe, die Hauptfans von Donna Summer, muss man auch ganz deutlich sagen, besonders in dieser Zeit, waren schwule Männer. Und für die ist der Begriff Diva ein, Harold Faltermeier ist nicht schwul, egal, aber der Begriff Diva ist als Kompliment aus dieser Zielgruppe heraus gemeint. Weil glamourös, weil wahnsinnig talentiert, weil eine Haltung als Frau, selbstbewusst und da ist der Begriff Diva wirklich positiv besetzt, wenn man an die Zielgruppe denkt, die Donna Summer damals in großen Teilen hatte. Aber jetzt zu der Aussage von Harold Faltermeier. Ich kann das verstehen, den Tonfall, an dem du dich so ein bisschen störst, also wo du so ein bisschen aneckst. Klar ist die Donna zu spät ins Studio gekommen. Ich habe Geschichten gelesen, 3 Stunden und dann hat sie erstmal irgendwie sich Essen bestellt und hatte keine Lust und die Studiozeit tickt und es kostet viel Geld und genau an der Stelle ist Harold Faltermeier und Pete Ballot und Moroder sind die natürlich angepisst, weil die haben den Druck von den Studios im Nacken, sagen, das kostet jeden Tag Geld. Jetzt bringt die Frau mal dazu, endlich hier das fertig zu machen. Warum dauert das so lange? Aber Donna war es egal, sie konnte es sich erlauben. Harold Faltermeier hat auch gesagt, Donna konnte sich alles erlauben, weil die so wahnsinnig erfolgreich war. Und genau da haben wir's. Ich glaube, es ist ihr egal gewesen, weil sie sich einfach rausgenommen hat. Und ehrlich gesagt, ich finde es gut, dass sie sich rausgenommen hat, weil sie damit auch den, wie Nina beschrieben hat, den Männern auch mal zeigen wollte, wo es lang geht. Aber
ja, und vor allem wollte sie ja auch ausbrechen nach diesen fast 10 Jahren im Business und mit diesem Marketingkonzept von dem Plattenlabel als First Lady of Love. Du hast es ja vorhin gesagt, Dave. Da war sie irgendwie müde von. Sie hat auch gesagt, das war natürlich auch ein Image, das muss man auch da sagen, ein Stück weit dieses Diva-Image war sie auch nicht komplett. Sie hat gesagt, irgendwann ab einem gewissen Punkt habe ich angefangen, diesen Schein abzulegen und die Menschen damit zu konfrontieren, wer ich wirklich bin. Also sie hat natürlich viele Facetten gehabt und das war sicherlich nur eine davon. Und je erfolgreicher sie wurde, das hat sie mal 78 in einem Interview erzählt, desto mehr Arbeit hatte sie auch und desto mehr blieb auch das Private auf der Strecke. Und das hatte auch Folgen für ihr Leben. Also sie war 79, ging es ihr ja nicht gerade gut.
Gar nicht gut, nee. Sie hat einen Selbstmordversuch, beziehungsweise sie hätte es fast geschafft. Sie war komplett fertig, sie wollte, hat das Fenster aufgemacht und wollte rausspringen, ist dann hängen geblieben an einem Vorhang und in dem Moment kommt die Putzfrau rein und sagt, Donna, ich wollte, Miss Summer, ich wollte heute putzen. Und das hat ihr in dem Moment das Leben gerettet. Und was ihr langfristig das Leben gerettet hat, ist, dass sie dann wiedergeborene Christin wurde, was zu anderen Problemen geführt hat. Aber sag ich mal, sie hat dann, so kontrovers das auch später diskutiert worden ist mit ihrem Christsein, das hat ihr Stabilität gegeben, mit diesen Dämonen, mit den Depressionen umzugehen.
Die sie schon auch ganz jung hatte.
Ja, ja, die hatte.
Also sie hat schon als Kind gesagt, sie hat manchmal beim Spielen mit anderen Kindern gespielt, dass sie spielt, ohne dass es ihr Spaß gemacht hat. Also sie hatte schon
das
immer
ist
gefühlt,
aber dann,
dass sie...
Das ist ja irre. Das ist ja dann quasi der Grundlage ihres unglaublichen Talents.
Ja, eigentlich schon, weil sie in der Musik, dieser Moment, den ich beschrieben habe am Anfang in der Kirche, da hat sie auch gesagt, da kam sie irgendwie aus sich heraus und hat gemerkt, so ihr Idol Mahalia Jackson zum Beispiel, die fühlt ja ähnlich wie ich und da kann ich irgendwie raus aus diesem Leeren, aus diesem...
Nee, ich meine aber auch dieses Spielen. Weißt
du, das ist die Grundlage ihrer Kunst. Das ist, viele Künstler ziehen die künstlerische Spannung aus den Problemen, die sie haben.
Ja.
Die arbeiten das ab. Das ist bei Donna Summer genau dasselbe. Nina, du hast vorhin von dem Erweckungserlebnis in der Kirche, weil die Leute haben geheult, dass sie gesungen haben. Sie hat geheult, sie hat Gott gespürt. Und das zweite Erweckungserlebnis war dann, als sie nach diesem Selbstmordversuch dann wieder richtig Christin wurde, nachdem sich da lange von entfernt hat. Und ihre Schwester, die Mary, hat gesagt, Donna war wahnsinnig komplex. Ja? Und daran merkt man das, wie viele Facetten in ihrem Leben und in ihrer Psyche da eine Rolle spielen.
Aber ich finde es nochmal ganz spannend, wenn wir jetzt das Ganze mit der Diva sehen, ne? Dieses Ding, nö, ich lass mich jetzt hier nicht rumkommandieren, lass mir jetzt erstmal was zu essen liefern. Wenn man den Hintergrund kennt.
Das ist ein Weg in ihrer Gesundung.
Ja.
Das ist gar kein, das ist sogar sehr positiv. Deshalb habe ich gesagt, ich finde es gut, dass sie es gemacht hat, weil das ein Stück Emanzipation war. Nicht mehr fremdbestimmt sein, sondern selber sozusagen die Vorreiterin von anderen wie Madonna zu sagen, ich mache jetzt gegen die Männer mein Ding. Und nur mal, ich wollte den.
Madonna Summer.
ich wollte an einen Punkt anknüpfen. Der Harold Falter hat gesagt, ja, die Lifestyle und sie hat sich an das viele Geld gewöhnt. Das würde ich gerne relativieren, weil das Erste, was Donna Summer gemacht hat, als sie richtig viel Kohle hatte, ist ihren Eltern in Detroit ein Haus zu kaufen. Macht das jemand, der es rausschmeißt und es für sich braucht? Sagt, glaube ich, alles.
Absolut. Ja, ich habe auch in Interviews öfter gehört, wie sie sagt, sie hängt nicht so sehr an diesen materiellen Dingen. Sie hat zwar gern schöne Dinge, er hat auch, glaube ich, Antiquitäten gesammelt, war ja auch ein totaler Europa-Fan, wollte immer nach Europa kommen. Aber sie hat ihr Herz nicht so sehr an materielle Dinge, sondern eher eben an die Musik und andere Dinge und die Liebe natürlich gehangen.
Ja. Nochmal zurück zum Song. Ach, wie schön hast du das denn gesagt? Nochmal zurück zum Song Dim All the Lights. Es ist ja der Opener der zweiten Seite des Albums. Das Album hat 4 Seiten. War ja ursprünglich ein Doppel-Vinyl-Album. Die zweite Seite fängt im Gegensatz zur ersten balladesk an. Gibt es denn sowas wie eine musikalische Struktur? Also es ist ja schon auffällig, ne? Die erste Seite hier richtig voll auf die 12 und die zweite balladesk, Dave. Ja. Was steckt dahinter?
Es gibt eine Struktur und die Ballade bei Dim All the Lights, die ist ja nur angetäuscht.
ja, genau, weil hinterher diese
Abtempo nochmal. Gibt ja dann Disco, also die geht die Disco über. Also jede Seite hat so im Schnitt 17 Minuten. Ich habe die, könnt ihr da draußen natürlich jetzt nicht sehen. Ich habe das Original, meine Original-Copy von 79 habe ich hier liegen.
Und er ist so stolz drauf, ich sag's euch.
Ich liebe es, hier schön, das schöne Casablanca-Cover. Und jede Seite hat so etwa 17 Minuten, was relativ wenig ist für eine LP-Seite. So 22 Minuten ist so normal. Das heißt, der Klang ist bei dieser geringeren Spielzeit mit den
Man
breiteren
Rillen. Man sieht regelrecht,
Rillen,
dass die Rillen breiter sind.
Oh. Die Rillen sind breiter und der Klang ist dann besser. Die klingt fast wie eine Maxi-Single so gut. Mehr Bass, mehr Auflösung vom Klang her. Und die
kommt einfach deswegen, weil die Rillen nicht so dicht beieinander liegen.
Genau.
Ne?
Da hast du einfach mehr Wucht, mehr Klang drin und mehr Lautstärke. Das
kann man physikalisch auch ganz gut erklären.
Ja. Weil die Rillen halt mehr Raum zum Ausschlag haben. Die Schallwellen sind ja da eingeritzt. Ja. Und die Struktur ist so, Seite A ist Rock Disco mit Hot Stuff, Bad Girls. Seite B ist Classic Funky Disco, ne? Also so das, was man von vorher kannte. Die Seite C ist die Balladenseite und die Seite D ist Electronic Disco, würde ich es nennen. Und die Balladenseite, so die Kuschelrunde. Ich finde, das ist eine geniale Idee. Also du kannst die ganze Platte auflegen, praktisch für einen Disco-Abend, hast alles drin. Alles drin. Das ist absolut genial.
Großartig. Kommen wir zu einer tränenreichen Herzschmerzballade. Auch das gibt's auf Bad Girls. Mein Gott, das ist mir am Anfang fast ein bisschen zu privat. Aber keine Angst, sie will nur spielen. Hier ist All Through the Night.
You know, boy, you're so busy reaching for a dream that doesn't even exist. But you can't even see somebody who's standing right here and loves you so much. And I've tried. Oh, I've tried. But I want you to still know this. That all you gotta do is reach out for me and I'll be there. Anytime you want me.
Ach, das geht zu Herzen. Ein tränenerstickter Liebesbrief, so klingt das jedenfalls. Und dann eine Ballade, die ganz anders klingt als die meisten Songs des Albums. Irgendwie erinnert mich das dann an ABBA oder Roxette-Balladen. Eine ganz andere Seite von Donna Summer. All Through the Night und der Dave muss ganz tief durchatmen. Wir hatten es von der sexuell selbstbewussten Frau in Hot Stuff, die Prostituierte in Bad Girls, die heiße heimische Erotik bei dem All the Lights und jetzt das vor Sehnsucht zerfließende gebrochene Herz bei All Through the Night. Donna Summer spielt diese Rollen aus bis ins kleinste Detail. Und wir haben ja schon gesagt, dass es ihr ziemlich leicht gefallen ist, sich in diese Rollen hineinzuversetzen. Dave, dir wurde ganz plümerant eben.
Ja. Ihre Stimme, die hat so einen unfassbar tollen Schmelz, der mich einfach total packt. Ich habe in einem Interviewsegment mit ihrem Papa, dem Andrew Gaines, habe ich gesehen, da sagt er, wenn sie in der Kirche gesungen hat, da habe ich einen Vibe gekriegt, den habe ich bei niemandem sonst gespürt und ich kann das total verstehen. Die Donna fängt an zu singen und ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Sie ist natürlich eine technisch brillante Sängerin gewesen. Stimmkontrolle ist absoluter Wahnsinn und Range von der Stimme auch, aber sie fängt an und ich zerfließe. Und es ist immer so. Ja. Als ich den Song All Through the Night neulich gehört habe, nach langer Zeit, habe ich Tränen in die Augen gekriegt und ich habe jetzt auch ein bisschen mit mir gekämpft. Ich bin so eine Heulsuse.
Ja, ich auch. Ich habe da auch so meine speziellen Lieder.
Aber wie...
Nina, ich wollte ja eigentlich dich ansprechen, aber dann habe ich den Dave da mit den Tränen.
Nina, wie geht's dir denn damit? Ich bin natürlich mit Donna aufgewachsen. Wie geht's dir, wenn du sie singen hörst? Macht das was mit dir?
Absolut, also bei dem Song auch. Mir geht's ein bisschen wie Frank am Anfang, dieser Einstieg, der ist schon, wie sie da dem Kerl hinterherläuft, das fällt mir schon sehr schwer. Weil ich meine, Donna Summer hat sie, also sie singt da ja so richtig, ich warte auf dich und hör auf zu suchen, ich bin doch da und bla. Und dann denkt man sich so, nein, hör auf damit. Aber die Stimme, wenn du mich jetzt nach der Stimme fragst,
ja, das meine ich.
Da hat sie was ganz, ich finde, das ist genau das, was man nicht erklären kann, auch an Stimmen, was mich auch immer wieder so fasziniert, dass sie erstens finde ich sie sehr stark, also sie klingt manchmal, finde ich, fast wie so eine Opernsängerin, die so ganz präsent, du hast ja auch schon die Technik angesprochen, das so nach vorne bringt, ohne jetzt zu stark zu pressen wie andere, sondern sie hat einfach ganz viel Kraft in der Stimme.
Das ist genau das, was mich auch an ihrer Stimme so fasziniert.
Die ist so sanft und so stark und so und.
Aber sie hat auch eine Tiefe, sie hat eine Emotion, du merkst
unbedingt.
Schon, da kommen wir vielleicht zurück zu diesem ganzen Thema, wie es ihr auch geht oder was sie erlebt hat, das hört man schon, finde ich, in der Stimme. Dass sie dass sie einfach auch emotional ein total facettenreicher, krasser Mensch ist, der auch ja alle Emotionen da abdeckt. Und mich berührt das auf jeden Fall. Also nicht jeder Song auf dem Album, muss ich sagen. Die Dance-Nummern zum Beispiel, da gibt die älteren auf der zweiten Seite, da gibt es den einen oder anderen, den ich jetzt, wo ich mich jetzt nicht so berührt fühle, auf jeden Fall. Oder
das kann man ja auch über 71 Minuten nicht durchhalten.
Genau.
Aber ich habe mir eben jetzt eine Träne hier wegwischen müssen. Ich bin eine Heulsuse, ich stehe dazu. Aber Frank, wir sind stolz und stark als Heulsuse.
Ja, natürlich. Die Zusammenarbeit mit Giorgio Moroder und Harald Faltermeier ist für Donnersummer natürlich von großer Bedeutung. Wir haben es schon mehrfach erwähnt. Da haben sich einfach drei gefunden, die sich perfekt ergänzt haben. Und am Song Our Love kann man hervorragend studieren, wie nachhaltig diese Zusammenarbeit gewirkt hat. Our Love. Da klingt der Synthie-Pop schon an, Dave. Und der Song hat nicht nur indirekt die Entwicklung des Sounds der 80er Jahre beeinflusst.
Nee, sondern direkt. Also wir müssen nochmal beim Urknall der elektronischen Dance-Musik ansetzen. Zwei Jahre vor dem Album Bad Girls. Haben wir heute schon mal kurz gehört, I Feel Love von Donna Summer 77. Auf diesem Song lässt sich praktisch alles Tanzbare der 80er, Synthpop bis Techno, bis später Techno, bis heute EDM, also Electronic Dance Music, zurückverfolgen. Giorgio Moroder hat es damals geschafft, 77, ja, mit seinem Moog Synthesizer. Moog übrigens, nicht Moog.
Das haben wir ja auch schon mal erklärt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Folge, aber ich schreibe es in die Shownotes rein. Da könnt ihr euch das nochmal anhören.
Okay, soll ich nochmal ansetzen?
Nö.
Ja, okay.
Meilensteine, Shownotes am besten auf swr1.de. Es heißt, Paul McCartney sagt übrigens Moog, aber eine andere Geschichte.
Also mit seinem Moog Synthesizer hat er einen Click-Track erzeugt und damit hat er geschafft, andere Synthesizer zu steuern. Mhm. Ja, also lange bevor das mit MIDI-Technik, konntest du dann später Sachen miteinander verschalten und das ist auf ganz einfachem Weg passiert, was aber vorher nie jemand geschafft hat, und damit konnte der Moroder Synthi-Sequenzen kreieren, die es vorher nie gegeben hat, und die haben eine Revolution ausgelöst. Also Moroder und Faltermeier, die sind deshalb auch Pioniere der elektronischen Dance-Musik, mhm, und neben Kraftwerk die Pioniere der elektronischen Musik, die überhaupt auf deutschem Boden stattgefunden hat. Düsseldorf Kraftwerk und München, ne? Dann mit Moroder und Faltermeier, also dann in der Disco-Hochburg München. 1979 arrangiert der Faltermeier, der war ja für das komplette Arrangement des Albums zuständig, der macht das dann konsequent in L.A. weiter zu dem Zeitpunkt, was bei I Feel Love losgegangen ist. Und wenn wir jetzt hier Our Love nochmal hören. Und wenn man sich dieses Drum-Pattern anhört, dieses bam, bam, daba, 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 dam, bam, 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 daba, 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 dam. Das hat einen direkten Einfluss gehabt auf eine Riesenclub-Nummer 1983, nämlich die hier.
Der blaue Montag.
Das Pattern ist genau dasselbe, andere Technik halt. Blue Monday von New Order. Genau dieses Drum-Pattern haben sie vom Donna Summer Song, ja, ich will nicht sagen geklaut, sie haben sich inspirieren lassen. Mhm. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo der Einfluss vom dynamischen Duo Faltermeier-Moroder ansetzt. Der Moroder hat die
später dann die 80er weitergeprägt. Er hatte schon in den 70ern Soundtracks gemacht, auch 78 für Midnight Express, also 12 Uhr nachts einen Oscar gekriegt für seine Score. Dann später hat er bei Flashdance viel gemacht mit Limahl, Neverending Story, den Titelsong hat er gemacht. Er hat zweimal 84 und 88 den Song zu den Olympischen Sommerspielen geliefert. Reach out, reach out for the medal, kennt viele noch.
Richard und das Mädel.
Genau, ja, von Else Stratmann. Ne? Ja, ich erinnere mich. Harold Faltermeyer ist dann später in der Tat der König der 80er Synth-Scores geworden. Beverly Hills Cop, Axel F., Top Gun natürlich. Er hat die Fletch-Filme mit Chevy Chase, Running Man mit Schwarzenegger. Er hat sogar Hallerfordens Didi der Doppelgänger zum großen Teil. Wirklich kein Mist, hat er vertont. Also beide, Faltermeyer und Moroder, haben die Welt der Filmmusik und Pop geprägt in den Jahren danach und die Dance-Musik bis in die jüngste Vergangenheit. Ich sag nur, Random Access Memories von Daft Punk.
Ja,
da gibt's sogar
auch wieder ein Verweis in unseren Shownotes.
Bitte unbedingt eins der besten Alben der letzten 20 Jahre. Da hat er ja sogar einen Song gewidmet und im Geiste die halbe Platte. Und also diese Einflüsse sind gigantisch von den beiden Herren insgesamt, die da ausgehen. Aber um auf das Album Bad Girls zurückzukommen, Donna Summer ist für immer die Seele dieser Platte. Und es ist die beste Discoplatte der 70er.
Ich frage ja zum Schluss immer nach dem Vermächtnis, aber jetzt hast du es für ihn vorweggenommen. Nina?
Ich kann es nur noch ergänzen. Ja, sie sprengt auf jeden Fall den Sound in der Disco-Welt komplett auf und experimentiert ja so rum mit Rock, Funk, Blues, Soul und Gospel und vermischt die wirklich. Und du hast gerade so viele Beispiele gebracht, wie sie andere Künstler nach inspiriert hat und beeinflusst hat und die Musik der 80er ja eigentlich geprägt oder den Weg bereitet hat. Und man muss auch sagen, ihre eigene Musik, Hot Stuff zum Beispiel, bleibt. Also es läuft ja heute noch in vielen Clubs. Und in SWR 1. Und mehr als 40 Jahre nach der ersten Veröffentlichung, das ist schon eine Leistung. Also in dem Sinne würde ich sagen, runter vom Sofa und rein in die Disco, oder?
Ja, alles klar. Schönes Schlusswort, Nina. Hier, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Tschüss. Tschüss.